Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Frank Wachsmuth.
Wer Mitglied im Gesangverein oder im Gospelchor ist, singt mutmaßlich gerne, was wir ja gerade eben auch schon sehen konnten. Wer Mitglied im Kegelclub ist, schiebt ganz gerne mal eine ruhige Kugel. Und wer in der Vereinigung der Brieftaubenzüchter sich engagiert, der hat wahrscheinlich schon auch ein paar Vögel, also Brieftauben. Solche Mitgliedschaft ist aktiv, denn die Leute tun und leben das, was das Ziel und der Zweck des Vereines ist. Jetzt hat Anni gerade eben gesagt, mittlerweile bin ich aber nur noch passives Mitglied. Ich glaube, das gilt nicht nur für manche im Wanderverein, sondern das gilt für ganz, ganz viele im Fußballverein. Die sind zwar Mitglied im Fußballverein, kicken aber selber gar nicht, trainieren auch nicht, sondern bezahlen höchstens noch ihren Mitgliedsbeitrag und den Eintritt ins Fußballstadion. Und ansonsten finden sie zwar gut, was der Verein macht, aber darüber hinaus sind sie in höchstem Maße passive Konsumenten. In Deutschland gibt es immer noch knapp 50% der Bevölkerung, die sind Mitglied in einem Verein, in einer Institution auf dem Papier. Sie sind Mitglied in einer der beiden großen Kirchen oder in einer der vielen Gemeinden oder Gemeinschaften und sie gehören dazu. Die meisten zahlen da auch noch ihren Mitgliedsbeitrag, ihre Kirchensteuer oder ihre freiwillige Spende für die Gemeinde. Aber meine Befürchtung ist, dass es da leider viel zu viele gibt, die in höchstem Maße passive Konsumenten sind. Also die nicht das leben und die nicht das praktizieren, was das Wesen und was das Alleinstellungsmerkmal der Kirche oder der Gemeinde oder der Gemeinschaft ist, nämlich die Nachfolge Jesu Christi. Nun möchte ich gar nicht in Abrede stellen, dass es viele, viele Menschen gibt, die mit dem christlichen Glauben immer noch irgendwie sympathisieren. Da gibt es sicher viele, die Gottes Hilfe und seinen Beistand ganz gerne in Anspruch nehmen. Sie wollen auch von dem Segen Gottes profitieren und sie freuen sich auch daran, dass sie beten können, finden es womöglich auch hochinteressant, in der Bibel zu lesen. Und Stichworte wie Gnade Gottes und Vergebung sind schon wesentlich für diese Leute. Seine Treue, seine Liebe, sein Trost, seine Versorgung und dann letzten Endes natürlich auch die Hoffnung auf die Ewigkeit werden selbstverständlich gerne in Anspruch genommen. Und irgendwie ist man schon auch latent fromm oder christlich, denn naja, man ist ja auch schließlich Mitglied in der Kirche. Also ich will all diesen Menschen gar nicht absprechen, dass sie irgendwie Christen sind. Aber die Befürchtung, die ich bei vielen Menschen habe, ist, dass das Christsein für sie so ein Lebensbereich ist, neben den anderen Lebensbereichen, neben den anderen Hobbys. Da gibt es beispielsweise das Hobby, Brieftauben zu züchten. Und dann gibt es eben auch die Tradition und die Gepflogenheit oder vielleicht auch noch die Kultur, je nachdem, wo man herkommt, irgendwie christlich zu sein und christlich zu leben. Und neben dem regelmäßigen Besuch im Fußballstadion oder zumindest Samstagabends um 6:30 in der Sportschau ist Fußball schon toll und daneben irgendwie dann auch mal hin und wieder ein Gottesdienst. Und neben der Begeisterung für Familie und für Freunde und neben der großen Bedeutung von Geburtstagen ist Jesus und das auch alles irgendwie gar nicht so schlecht. Nur Jesus will kein frommes Hobby sein. Jesus will nicht eine Leidenschaft neben etlichen anderen Leidenschaften sein. Und Jesus will auch nicht nur, dass wir ein bestimmtes, wie auch immer groß geartetes Zeitkontingent für ihn reservieren. Sagen, hey Jesus, die Zeit, die ist für dich reserviert. Und dann fragt Jesus so ganz liebevoll, und was ist mit der anderen Zeit? Ja, du bist mir schon sehr wichtig, Herr Jesus, aber danach habe ich dann halt Familie, Beruf und mein Hobby. Jesus will also nicht irgendwie nur die Priorität 1 haben. Denn wisst ihr, was das Problem ist, wenn Jesus die Prio 1 hat? dann passiert es relativ schnell, dass er mal in der Skala nach unten rutscht. Dann rutscht er an die zweite oder an die dritte Stelle. Nee, er will nicht die Nummer eins sein, sondern er will der Mittelpunkt sein. Das heißt, das Zentrum, und zwar in allen Lebensbereichen. Er will das Zentrum sein und vom Zentrum her in alle Lebensbereiche hineinwirken. Jesus will nicht nur eine Rolle in unserem Leben spielen, sondern er will der Regisseur sein. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Jesus spielt in meinem Leben eine ganz wichtige Rolle, vielleicht sogar die Hauptrolle. Ist aber zu wenig, weil Jesus sagt, hey, ich will keine Hauptrolle, ich will der Regisseur sein. In dem Predigttext, den ich euch gleich vorlese, geht es um drei Menschen, die gerne mit Jesus leben wollten. Und Jesus spricht sie an auf die Nachfolge, oder sie sagen von sich aus, sie wollen ihm nachfolgen. Und bei allen dreien gibt es irgendeinen Haken. Und das wollen wir uns anschauen und davon wollen wir lernen. Wir hören auf den Predigttext aus Lukas 9, 57 bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er, Jesus, sprach zu einem anderen, folge mir nach. Er sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Drei Menschen, ein Thema, das Thema Nachfolge. Bei dem ersten habe ich das überschrieben mit Nachfolge hat ihren Preis, also kalkuliere die Kosten. Der erste Kandidat, das ist ja durchaus positiv, der meldet sich freiwillig bei Jesus. Der hat sich vorgenommen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und wenn er dieses Lied gekannt hätte von Sandhu Sundar Singh, dann hätte er es wahrscheinlich auch gesungen. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Und das sogar bedingungslos. Ich will dir folgen, egal wo du hingehst. Jetzt wissen wir nicht, was diesen Mann zu diesem Schritt bewogen hat. Aber wir achten mal auf die Antwort von Jesus. Und aus der Antwort, die Jesus gibt, können wir einen Rückschluss ziehen. Ich vermute, dass dieser erste Kandidat eine eher so idealistische oder romantische Vorstellung von dem Leben mit Jesus hatte. Vielleicht hat er sich Hoffnungen gemacht auf eine lukrative Assistentenstelle bei einem angesehenen Rabbi. Das macht sich ja im Lebenslauf ganz gut, wenn man nachweisen kann, ich war ein halbes Jahr mit dem Rabbi Jesus von Nazareth unterwegs. Es kann auch sein, dass er gedacht hat, dieser Jesus, von dem kann ich noch was lernen, denn das ist ein Wunderheiler. Und Heilkunst wäre doch toll, vielleicht kann ich da was von ihm abgucken. Vielleicht wollte er auch einfach nur bei Jesus sein, weil er sich gedacht hat, mit so einem frommen, mit so einem gottergebenen jüdischen Lehrer unterwegs zu sein, das nimmt mich hinein in seine Schutzgemeinschaft. Und wenn ich mit Jesus lebe und an Gott glaube, dann passt der liebe Gott ganz besonders gut auf mich auf und dann geht's mir auch gut. Wenn der Mann diese Ideen und diese Vorstellungen gehabt hat, dann muss Jesus ihn enttäuschen. Dann muss Jesus ihm zeigen, dass seine Erwartungen und seine Vorstellungen falsch waren, dass er sich damit täuscht. Und deswegen muss Jesus ihn enttäuschen. Er muss ihm die Täuschung wegnehmen. Bei Jesus gibt es nämlich nichts Lukratives zu holen. Jesus sagt, ich habe weder ein eigenes Bett, noch habe ich ein Dach über dem Kopf. Das zieht sich wie ein roter Faden durch seine Biografie. Jesus lag als Kind in einer geliehenen Krippe. Gepredigt hat er auf einer schwimmenden Kanzel, einem geliehenen Boot. Nach Jerusalem ist er auf einem geliehenen Esel eingeritten und selbst sein Grab war geliehen. Also wer diesem Jesus nachfolgen will, der bekommt keine Garantie für ein anschauliches und gutbürgerliches Leben. Und damit tritt Jesus einer weit verbreiteten Meinung entgegen, dass es denen gut geht, äußerlich gut geht, die ihm folgen. Es gibt leider immer noch so eine Art Wohlstands- oder Wohlfühlevangelium. Aber das stimmt nicht. Okay, so wie wir jetzt hier sitzen, können wir sagen, Gott sei Dank gönnt Jesus uns ein gemütliches Nest. Vögel haben Nester, ich nicht. Wir haben ein Nest, wo wir unseren Kopf hinlegen können. Und es gibt auch unter uns genug schlaue Füchse, die materiell und wirtschaftlich abgesichert sind und die haben eine Grube, vielleicht sogar eine Goldgrube, wo sie ihr Zuhause haben. Aber für viele ist Nachfolge nicht so lukrativ, ist Nachfolge und das Leben mit Jesus nicht so bequem. Der Preis ist manchmal ganz schön teuer. Vielleicht auch bei uns schon, dass der Preis der Nachfolge, wenn wir zu Jesus stehen und wenn wir uns zu ihm bekennen, dann ist der Preis vielleicht, dass wir milden Spott ernten. Vielleicht auch, dass wir als leicht fromme Spinner abgetan werden. Vielleicht auch, dass wir in der Familie oder im Freundeskreis auf Widerstand stoßen. Vielleicht auch Verlust von Haus und Hof und Hab und Gut. Und ihr lieben Geschwister aus dem Iran, ihr wisst aus der Praxis genau, wovon Jesus hier spricht. Nachfolge ist nichts für Leute, die unangefochten und ohne Probleme und abgesichert durchs Leben gehen wollen. Nein, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Aber jetzt sagt doch mal bitte um alles in der Welt, warum wollen wir denn dennoch mit Jesus leben? Warum ist es dennoch gut und richtig, ihm nachzufolgen? Wie gesagt, nicht damit es uns vordergründig besser geht und wir reich werden oder sonst irgendwas, sondern Jesus bietet uns in der Nachfolge seine Freundschaft an. Mit ihm unterwegs zu sein, bedeutet mit dem Herrn und Heiland und mit dem Freund Jesus unterwegs zu sein. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch meine Freunde. Diese Freundschaft mit Jesus ist etwas unfassbar Schönes und Großes. Seine Nähe, seine Begleitung, seine Leitung. Ich möchte sie nicht missen, ich möchte nicht darauf verzichten. Und das schenkt Jesus, wenn wir uns von ihm in die Nachfolge rufen lassen. Er führt uns durchs irdische Leben. Er führt uns auch durchs finstere Tal der Todesschatten, wie es in dem berühmten, bekannten Psalm 23 heißt. Auch da geht er mit. Und er führt uns durch dieses Tal der Todesschatten bis ins ewige Haus des Vaters. Auch wenn wir hier Abstriche machen müssen, schenkt uns Jesus die Perspektive auf die Ewigkeit. Und dort wird unser Leben dann zum Ziel kommen. Und deswegen lohnt es sich allemal, um unsretwillen Jesus nachzufolgen. Ein zweiter Akzent kommt im zweiten zum Tragen. Nachfolge geht vor, setze Prioritäten. Der zweite Aspirant wird von Jesus berufen. Folge mir nach. Und er ist auch gar nicht abgeneigt. Allerdings hat er eine Einschränkung. Und diese Einschränkung, die ist auf den ersten Blick absolut plausibel. Wer wollte etwas dagegen sagen, wenn er spricht, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe? Nee, dagegen kann man doch nichts sagen. Das ist doch nun die letzte Ehre, die man einem Elternteil erbringen kann, die man von einem Kind erwarten kann. So. Und deswegen erscheint die Antwort von Jesus absolut pietätlos. Lass die Toten ihre Toten begraben. Boah, das ist doch herzlos. Das ist taktlos. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Vater, von dem hier die Rede ist, Jesus, ich will dir folgen, ja, aber lass mich zuerst meinen Vater beerdigen. Ich bin davon überzeugt, dass der Vater noch lebt. Denn wäre er tatsächlich gerade eben verstorben, und wir wissen, dass Bestattungen im Orient, in Israel, ganz, ganz schnell durchgeführt werden. Also da wartet man noch mal 10 Tage, sondern das kennt ihr, das wissen wir, das musste ganz schnell durchgeführt werden. Also wäre der Vater gerade eben verstorben, so wie die meisten von uns wahrscheinlich spontan zunächst erstmal bei diesem Textabschnitt vermuten, dann wäre dieser junge Mann hier nicht bei Jesus, sondern dann wäre der zu Hause. Dann würde er um seinen Vater trauern. Dann würde er die Beerdigung vorbereiten oder gerade durchführen. Aber so wie sich das im Text darstellt, behaupte ich einfach mal hier an dieser Stelle, dass der Vater tatsächlich noch lebt. Und deswegen meine ich, dass dieser zweite Kandidat für die Nachfolge und für das Leben mit Jesus erst noch den Tod seines Vaters abwarten will. Warum wohl? Okay, ich spekuliere, ich gebe es ganz ehrlich zu, aber es könnte ja auch ein Fünkchen Wahrheit drinstecken. Ich glaube, dass einer drinsteckt. Ich glaube, der Sohn hatte keine Lust auf die Konfrontation mit seinem Vater. Denn vielleicht hält der Vater nichts davon, dass der Junge aus dem Haus geht und einem Rabbi nachfolgt. Vielleicht hat der Vater gesagt, Junge, was sollen dann die Leute denken, wenn du mit diesem Wanderprediger jetzt hier durch die Lande ziehst? Das kannst du nicht machen. Nee. Bleib du mal schön daheim. Und der Junge sagt, ja, Jesus, ich will dir ja folgen, aber zunächst, ne? Musst du doch verstehen. Zunächst muss ich mich erstmal um meinen Vater kümmern. Ich will keinen Knatsch mit meinem alten Herrn haben. Aber später, ganz sicher, später, Jesus. Also wenn er verstorben ist, dann. Und übrigens dann auch, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann. Dann bin ich ganz für dich da. Und wenn ich in Rente gehe, ach, dann habe ich ja so viel Zeit für Jesus und für die Nachfolge und für die Gemeinde. Dann will ich mich gern damit befassen. Und merkt ihr, das könnte gut sein, dass wir hier den Anfang von einer Aufschieberitis haben. Und Jesus sagt, nee, das Leben mit mir duldet keinen Aufschub, sondern das Leben mit mir hat oberste Priorität. So eine kleine Randnotiz in dem Zusammenhang, will ich mal den Vater, wenn es denn so ist, wie ich vermute, ein bisschen kritisch unter die Lupe nehmen. Es könnte durchaus sein, dass der Vater seinen Sohn unter Druck setzt. Mein Junge, du kannst von mir aus Jesus und seinem Ruf gerne folgen, aber zuerst musst du dich um deine alten Eltern kümmern. Ich habe eine Bekannte, die hat eine theologische Ausbildung gemacht, die war drauf und dran, ins Ausland zu gehen, um als Missionarin zu arbeiten. Und ihre Eltern haben sie unter Druck gesetzt. Und haben gesagt, Kind, das kannst du doch nicht machen. Musst dich doch erst um deine alten Eltern kümmern. Ihre Biografie ist anders verlaufen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles schlimm und schief gelaufen ist, aber ich glaube, die Berufung, die diese junge Frau damals hatte, konnte sie nicht erfüllen, weil die Eltern sie nicht freigegeben haben. Eine Ermutigung an uns Eltern. Wir lassen unseren Kindern die Freiheit, ihre Berufung zu leben. Wir ermutigen sie darin, auf Jesus zu hören und zu horchen, was er für sie und ihr Leben vorhat. Und wir gestatten es den Kindern, Jesus mehr lieb zu haben als die Eltern. Und trotzdem, an der Stelle will ich auch fragen, Menschenskind, warum sollen wir Jesus gehorchen und ihm folgen? Und warum hat das Leben mit ihm absolute Priorität? Und bei dieser zweiten Frage antworte ich nicht für uns, sondern bei dieser zweiten Frage antworte ich um Gottes Willen. Es geht um die gute Herrschaft Gottes. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber verkündige das Reich Gottes. Es geht darum, dass wir Jesus folgen, weil wir damit dem Anspruch Gottes gerecht werden. Wir geben Gott Recht, wenn wir Jesus folgen, dass er ein Anrecht auf unser Leben hat. Er hat das Recht auf unser Leben, im Leben und im Tod. Und darum geht es um die Größe und um die Herrlichkeit Gottes, wenn wir ihm folgen. Und das ist die Hoffnung und die Erfüllung unseres Lebens schlechthin. Nicht nur, damit wir in den Himmel kommen und das ewige Leben haben, sondern auch, damit die Ehre Gottes groß gemacht wird. Damit wir der Ehre Gottes gerecht werden. Und deswegen diese provokante Antwort von Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben, heißt, die Hoffnungslosen, die mögen ihre Hoffnungslosigkeit zelebrieren, du aber proklamiere die Hoffnungsbotschaft von Gottes Größe und von Gottes Herrlichkeit. Nachfolge hat Priorität, weil die Ehre Gottes Priorität hat. Und ein drittes und letztes: Nachfolge ist dringend. Und darum behalte das Ziel im Blick. Auch der dritte Mann ist bereit, Jesus nachzufolgen. Aber bevor er loslegt, bittet er um Aufschub. Er will sich erst von seiner Familie verabschieden. Und auch da würden wir sagen, ja, kann man doch nichts gegen sagen, oder? Geh noch schnell nach Hause und sag Tschüss. Denkste, Pustekuchen. Wir sind hier im Orient. Glaub doch nicht ernsthaft, der wäre nach Hause gegangen, hätte gesagt, Papa, Mama, ich gehe dann jetzt mal mit Jesus. Tschüss, in 2 Jahren bin ich wieder da. Die hätten gesagt, Junge, jetzt machen wir langsam. Jetzt wollen wir erstmal ein schönes Abschiedsfest für dich organisieren. Wir laden alle deine Cousins und Cousinen und Onkel und Tanten und die Nachbarn und wir laden alle ein und dann feiern wir das mal so richtig gigantisch groß. Und das findet dieser Junge auch richtig prima. Bevor er also das neue Leben mit Jesus praktiziert und bevor er dem eine konkrete Gestalt gibt, will er noch mal das alte Leben in vollen Zügen genießen. Und irgendwie musste ich hier unweigerlich an so einen schlechten Junggesellenabschied denken. Bevor ich jetzt in den Hafen der Ehe einfahre, will ich noch mal so richtig, wie soll ich es jetzt sagen, ne? Ihr wisst, was ich meine, auf die Schwade hauen und die Sau rauslassen. Im Übrigen ist das genau dasselbe Denken beim Karneval. Bevor 40 Tage Fastenzeit kommen, in der wir gerade drin sitzen, und wollen wir erst einmal so richtig loslegen. Und da passieren sehr, sehr unschöne und sehr ungute Dinge. Aber Jesus sagt diesem Mann, dass er für die Nachfolge nicht geeignet ist, wenn er noch zu sehr an seiner alten Lebens- und Herzenshaltung festhält. Wenn er nicht entschlossen ist, sich ganz und jetzt gleich dem Ziel und der Herrschaft Gottes zu verschreiben, dann hängt er noch viel zu sehr am alten Lebenskonzept ohne Gott. Das Bild mit dem Pflügen, das kennen wir hier vielleicht noch, aber ansonsten ist es einem ziemlich fremd geworden. Deswegen in der Volksbibel für junge Leute steht ein bisschen anders: Wer beim Mopedfahren nach hinten guckt, knallt gegen den Baum. Finde ich auch sehr plausibel. Aber auch hier will ich fragen, warum sollen wir uns mit unserem ganzen Leben auf Jesus fokussieren? Die Aussicht darauf, dass unser Leben von Gott gesegnet und erfüllt wird, rechtfertigt die ungeteilte Konzentration auf ihn. Und die Gewissheit, dass er uns in guten und in schwierigen Zeiten begleitet, dass er uns tröstet und dass er uns ermuntert, rechtfertigt es, dass wir uns mit Leib und Seele und mit allen Lebensbereichen auf ihn fokussieren. Und das Ziel, auf ihn zu blicken, beinhaltet immer auch das Ziel, auf die Ewigkeit zu blicken. Und das ist etwas unschätzbar Wertvolles, dass wir diese Perspektive der im himmlischen Ewigkeit haben. Ich fasse zusammen. Jesus fordert uns auf zu einer ganz konsequenten und aktiven Nachfolge. Nicht um uns irgendwie einzuengen oder vor den Kopf zu stoßen, sondern er will uns klar machen, dass ein Leben mit ihm so unfassbar wertvoll ist und so unerhört wichtig ist und darum auch so erstrebenswert ist, dass das konkurrenzlos ist. Und deswegen will er uns vielleicht auch aus unserer bequemen Konsumentenhaltung rausholen und hineinrufen in das aktive Leben unter seiner Regie. Und das zu hören und dem immer konsequenter zu folgen, dazu möge Gott uns Mut und Entschlossenheit geben. Und vielleicht ist das nächste Lied ja so eine betende Antwort von uns: Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Amen.